Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Stefan hat gefragt, können wir das machen, ein Lied über Drogen im Gottesdienst? Ich habe gesagt, ja, ich finde schon. An die Podcast-Hörer, deren Podcast ja jetzt gerade anfängt und die nicht wissen, welches Lied jetzt gerade lief. Also an die Podcast-Hörer, googelt mal bei YouTube an Mike Kantereit, schon krass. Lohnt sich allein wegen der Stimme dieses Typen. Und jetzt muss ich kurz warten, bis sie das gemacht haben, ne, die Podcast-Hörer. So, also wenn du das Lied jetzt gehört hast, dann bist du mit uns auf einem Stand. Tatsächlich ist in diesem Lied beschriebene Erfahrung eine Erfahrung, die der heutige Predigttext auch beschreibt, auch wenn es in dem Text nicht um Drogen geht. Und es ist auch meine Erfahrung und vielleicht deine Erfahrung, selbst wenn du oder ich nie Drogen genommen haben oder hätten. Es ist die Erfahrung, sich ändern zu wollen, aber mit dem eigenen Willen nicht gegen diesen anderen, ebenfalls eigenen Willen anzukommen, der etwas will, was man so sehr liebt. Auch wenn es einem schadet oder anderen schadet oder der Umwelt schadet oder wem auch immer. Diese Erfahrung. Wir stecken also in diesem Mammutprojekt rum. Im 7. Kapitel heute. Die Predigt habe ich genannt extrinsisch. 7. Kapitel des Briefes des Paulus an die Gemeinde in Rom. Und die Frage, die Paulus heute beschäftigt und auch nächstes Mal, deswegen steht da Kapitel 7 und 8, wie werde ich zu einem anderen Menschen? Könnt ihr vielleicht jetzt mit diesem Lied verbinden. Wie werde ich zu einem anderen Menschen? So, heute werden wir im Wesentlichen die Frage anschauen, die Frage stellen, auch sehr intensiv stellen, und erst nächsten Sonntag im 8. Kapitel versucht er eine Art Antwort. Das ist so ein klein bisschen frustrierend. Aber manchmal ist das so, dass sich eine Antwort schon dann in den Raum schleicht, unbemerkt, wenn man sich mal traut, die Frage wirklich intensiv zu stellen. Vielleicht geht uns das ja heute so. So, ich sag mal vorab, ich habe mich schon lange nicht mehr so schwer getan mit einer Predigt wie Vorbereitung wie auf diese heute. Eigentlich gar nicht wegen des Themas, glaube ich, weiß es nicht genau. Eher noch wegen Paulus und seiner Art zu denken und zu schreiben vor allem. Vielleicht auch wegen dem, was sonst noch so war in den letzten Tagen in meinem Leben. Also irgendwie habe ich gestern Abend noch da gesessen und gesagt, oh, schmeiße ich das nochmal alles um, mach das ganz anders oder... So schaut mein Konzept für heute aus. Das ist jetzt die schön gemachte Fassung. Ne? Das war viel wilder, aber ich habe gedacht, so kann ich euch das nicht zeigen. Ich mache mal so. Also so, ein gewisser Durcheinander. Ich weiß nicht, ob mir diesmal gelungen ist, aus dem Durcheinander einen Kerngedanken so rüberzubringen, dass er nachher, wenn ihr nach Hause geht, für euch hilfreich ist. Jetzt habe ich mir heute Morgen gedacht, egal, ihr kriegt das jetzt einfach so, wie es ist, ja. Im Studium wäre ich mit dieser Predigt wahrscheinlich durchgefallen. Da wurde das auch so dann immer beurteilt und so. Ich gehe jetzt mit euch durch dieses Chaos. Nicht wundern, dass zu dem Chaos gehört, dass ich den Predigttext am Schluss vorlese. Also wenn ich zum Predigttext komme, bin ich fertig. Ist auch nicht ganz typisch. Im besten Fall ist das irgendwie Kunst. Im schlimmsten Fall ist es einfach nur Müll. Wahrscheinlich ist es irgendwo dazwischen. Müll ist es nicht. Kunst ist es wahrscheinlich, aber gut. Okay, so. Jetzt also gehen wir dem nach, wie ich so meine Gedanken hatte. Ja, also weniger, wie ich mir überlegt habe, genauso sollte man eine Predigt aufbauen. Und zwar habe ich gedacht, ich versuche am Anfang jetzt mal drei Begriffserklärungen. Paulus benutzt die nämlich und ich denke, dass wir ohne Erklärung bei diesen Begriffen was anderes hören. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls hoch als das, was Paulus meinte. Und das ist natürlich suboptimal. Deshalb versuche ich sie zu erklären, die drei Begriffe. Und dabei aber, und das macht auch ein bisschen das Anstrengende aus beim Vorbereiten, dabei wird es auch nicht glasklar. Paulus benutzt die Begriffe nämlich manchmal auch so ein bisschen so, und dann wieder anders, dann wieder anders. Aber ich versuche mal, so grob die Schneise. Und nicht vergessen, die Frage lautet immer, wie werde ich zu einem anderen Menschen? Also der erste Begriff, also ich fange jetzt ganz trocken an, sollte man so nicht machen, ne? Aber machen wir erstmal Theorie. Gesetz. Dieses Wort taucht im Römerbrief 80, 90, 100 Mal auf. Ich habe nicht gezählt, aber ich habe mal so überschlagen. Gesetz ist kurz gesagt das, was dir sagt, wie du sein sollst. Ja, wie werde ich zu einem anderen Menschen? Das dir sagt, wie du handeln sollst. So. Jetzt muss man wissen, Paulus assoziiert mit diesem Begriff Gesetz etwas Positives. Das finde ich wichtig. Etwas Wertvolles. Etwas Schönes. So. Etwas, von dem du sagst, ja, so will ich leben. Großartig. So. Wir, außer Thorsten, er hat ja eben sein Juristendasein angesprochen. Thorsten empfindet das auch so. Wir anderen empfinden bei, wenn wir Gesetz hören, in der Regel eher sowas Einengendes. Das Gesetz ist das, womit du in Konflikt geraten kannst. Willst du natürlich, wir denken an Gesetzeshüter. Das, vor wem muss man das Gesetz denn hüten? Ja, wahrscheinlich vor uns. Also, so. Gesetz. Wenn Paulus Gesetz sagt, meint er etwas Wertvolles. Aber er meint scheinbar nicht immer ganz das Gleiche. Also meistens meint er wohl das mosaische Gesetz, also das Gesetz, was auf Mose zurückgeht, also das jüdische Gesetz, so damals. Das Gesetz des Judentums, das aber nicht nur ein religiöses, sondern auch ein tatsächlich staatliches Gesetz war. Meistens meint er das. Also das, was das jüdische Volk zu seiner Zeit von so als Gottes Willen erkannt hat. Ja, das ist Gottes guter Wille für uns. Und für ihn und auch für sein Volk ist das keine Sache, wo man drunter ächzt, so nach dem Motto, Pech gehabt, in unserer Religion gibt's ein Gesetz, muss man jetzt halten, die Griechen haben es leichter. Nee, so dachte man nicht, sondern man war stolz darauf. Wir haben sozusagen ein göttliches Ideal. Und wenn alle so leben würden, wäre unsere Welt geheilt. So, ja. Gesetz als was Gutes. Manchmal aber, und man ist sich nie ganz sicher, wo denn, bei ihm, meint er eher das so allgemein staatliches Gesetz, staatliches Recht. Manchmal meint er auch eher sowas wie so eine innere Gesetzmäßigkeit, so innere Antreiber. So alle Arten von Ansprüchen, vielleicht auch das, was man selbst an sich an Ansprüche hat. Auch das vermutet man manchmal hinter dem Wort. Ich habe gedacht, wenn wir Gesetz gleich hören und das hier denken, Gottes Anspruch an uns, der vielleicht, wenn du dem zustimmst, ja auch dein eigener Anspruch an dich wird, dann liegst du ungefähr beim Richtigen. So, also ein Ideal, ein Anspruch an uns. Jesus hat mal gesagt, im Kern lautet der so, liebe Gott deinen Nächsten wie dich selbst. Und da würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja, das ist eine gute Sache. Wenn man näher darüber nachdenkt, merkt man auch, es ist aber auch ein irrer Anspruch. Mach das mal. Deinen Nächsten wie dich selbst lieben. Okay, Gesetz. Wie werde ich zu einem besseren Menschen? Das zweite Wort dann Sünde. Ach so, so wollte ich das machen, jetzt so. Sünde. Ich habe mal versucht, das grafisch darzustellen. Es ist wirklich wichtig, dass wenn wir das Wort lesen oder bei Paulus hören, dass wir dann nicht das hören, was wir meistens hören, wenn wir das Wort Sünde hören. Und da kann das Wort auch nichts für und wir auch nicht. Das ist eben so gekommen. Wir hören Moral. Wir hören moralische Taten. Sünde ist, wenn man was Böses macht. Sünder, also weil ich Böses mache, deshalb bin ich ein Sünder. Und Gott hat ein Problem mit mir, weil ich ein Sünder bin. So. So hören wir das meistens, so moralisch. Wenn das Sünde ist, wenn das Sünde richtig beschreiben würde, dann wäre die Kirche, und so wird sie ja auch oft gesehen, eine Organisation, in der man relativ schlecht vom Menschen denkt. Ne? Ist eben ein Sünder, böser Typ. Das ist aber ein fatales Missverständnis. Man muss verstehen, dass das Wort Sünde nicht zuerst moralisch gemeint ist, sondern erst in zweiter, dritter Linie dann auch. Aber der Grundgedanke ist ein anderer. Es ist eine Beschreibung dessen, worin sich der Mensch wiederfindet. Und zwar, das ist natürlich jetzt biblische Behauptung, das kannst du anders sehen, aber du musst erstmal verstehen, wie die Bibel das meint. Jeder Mensch findet sich darin wieder. Sünde meint nämlich, der Mensch lebt in einer gestörten Beziehung zu Gott. Deswegen habe ich das mal so hingeschrieben. Beziehungsstörung. Und das ist ja erstmal nichts Moralisches. Das ist jetzt so. Da ist eine Beziehung zwischen Gott und Mensch gestört. So, und zwar deutlich gestört, das ist der Gedanke. Kann sein, dass daraus schlechte Resultaten resultieren. Die Welt ist nach christlicher Sicht tatsächlich wegen dieser Störung in ihrer miserablen Verfassung. Und darum ist auch für Paulus Sünde jetzt nicht einfach irgendein neutraler Zustand des Menschen, ja, ganz neutrale Sache. Ist eben Sünder, so wie ich Schweizer bin. So, übrigens auch neutral, ne? Also ist ein Wortspiel. Aber so, ganz so ist es schon nicht, so. Nicht einfach irgendein neutraler Zustand. Ein Zustand, der fatal schlechte Folgen hat, ja, aber der Zustand selbst ist nicht moralisch. Ein Sünder kann auch Mutter Teresa heißen. Ein Sünder kann auch 2 Stunden alt sein und wirklich noch keine Chance gehabt, irgendwas falsch gemacht zu haben. Sünder ist kein Werturteil. Sünder befreien Sklaven und Sünder füttern Enten und Sünder kriegen Friedensnobelpreise, Sünder fliegen zum Mond. Und Sünder sind auch aus Gottes Sicht wertvolle, zu achtende, liebenswerte Menschen. So. Sünde als Zustand der Beziehungsstörung. Versucht das gleich mal zu hören, wenn ihr das Wort hört. Erst die Auswirkung davon ist dann mitunter eine schlechte Tat, aber der Sünder ist durchaus auch in der Lage, Gutes zu tun. Wie werde ich zu einem besseren Menschen? Dieser Begriff, der geht jetzt kurz, der ist nicht so kompliziert, Tod. Oder auch Sterben kommt in diesem Kapitel relativ oft vor. Da wissen wir alle, was das ist. Und er kommt oft vor sozusagen als so letzte Konsequenz dieser Beziehungsstörung, wenn man vom Lebensquelle abgeschnitten ist, ja, wenn da eine Beziehungsstörung ist, ja, dann ist das die Konsequenz. Paulus sagt allerdings oft in diesem Kapitel, dass er selbst gestorben sei. Aber er schreibt ja noch einen Brief, ne? Also tot ist er ja nicht. Also Tod als Folge der Sünde ist hier oft gemeint als ein sozusagen ein geistliches Abgeschnittensein vom Leben, ein inneres Untergehen, ein Kaputtgehen. Deswegen habe ich das mal genannt, eine Todverfallenheit irgendwie. Es ist das Erkennen, was ich auch tue, wie ich mich auch ändere irgendwie. Am Ende läuft es nicht auf Leben hinaus. So diese Verzweiflung. So, theoretischen Teil habt ihr geschafft, das ist doch schon mal was. Jetzt habe ich weitergedacht. Ich hatte dann kurz vor, euch das ganze Kapitel vorzulesen. Das würdet ihr jetzt nicht verkraften, also rein gedanklich. Steht nichts Schlimmes drin, aber das ist zu anstrengend einfach. Ich habe dann gedacht, ich hätte gerne irgendwie den Zusammenhang gewahrt von dem, was heute ist, zu dem monsterlangen Brief bisher. Ich weiß nicht, wie viel Predigt ihr mitgekriegt habt, was ihr so im Kopf jetzt noch habt. Ich habe selbst Mühe, mich zu erinnern, was ich selbst hier gesagt habe, weil das ein langer Brief ist. Und anders gesagt war mein Gedanke, wie kommt denn Paulus jetzt zu dieser Frage an dieser Stelle seines Briefes, wie werde ich zu einem anderen Menschen? Was ist der Zusammenhang? Warum ist das jetzt seine Frage? Ich glaube, die Frage entsteht aus dem, was er bisher gesagt hat. Ja, Kapitel 1 bis 6. Jetzt versuche ich mal, die ersten 6 Kapitel des Römerbriefes zusammenzufassen, aber nicht theoretisch, das hatten wir jetzt gerade, sondern mit diesen beiden Stühlen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mir das gut gelingt. Das ist übrigens der Part, wo ich jetzt plötzlich ganz schön viel Zeit lassen kann, ohne dass ich die eingeplant habe. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht zu lange hier. Paulus hat versucht im ganzen Römerbrief bisher, das Evangelium von Jesus Christus rüberzubringen und zu beschreiben, warum das die gute Nachricht ist. Und das kann man mit vielen, vielen Worten machen wie Paulus und das kann man mit 2 Stühlen machen. Natürlich ist das dann nicht so detailliert oder so, aber für unseren Zweck reicht das. Das habe ich jetzt kürzlich bei jemandem gesehen und habe gedacht, das bringe ich euch einfach mal mit. So, ich erkläre das Evangelium anhand 2 Stühlen, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat mal. Und ich mache das in 2 Durchgängen. Ich erkläre es 2-mal. Und die erste Version, die kennt ihr vielleicht, aber die ist suboptimal. Aber erst wenn man die erste gehört hat, erkennt man, was den Wert der zweiten, die Dinge anders macht. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil ich möchte ja alles rüberbringen, was ich sagen wollte. Gott. Gott schuf am Anfang die Welt und er schuf den Menschen zu seinem Bild. Und weil Gott den Menschen aus Liebe schaffte, wollte er nichts lieber, als in eine liebevolle Beziehung, in einer liebevollen Beziehung zum Menschen zu sein. Zu seinem Bild, das ihm ähnlich ist, als seinem Gegenüber. Weil Liebe aber etwas ist, was nur dann Liebe ist, wenn es auf Freiwilligkeit basiert, hatte der Mensch von Anfang an die Freiheit, in dieser Liebesbeziehung zu sein, oder Gott den Rücken zu kehren. Und der Mensch nutzte diese Freiheit, kehrte Gott, oh, dein Cello, das mache ich nicht nochmal, Gott den Rücken zu kehren. Ihr kennt die Geschichte Adam und Eva. Der Mensch kehrt Gott den Rücken und geht seine eigenen Wege. Und was dann passiert ist, schon im nächsten Kapitel, Mord und Totschlag, Kain und Abel. Der Mensch sündigt. Ich benutze das Wort jetzt bewusst auf eine bestimmte Art und Weise. Und bis heute sieht die Welt in diesem Zustand aus, wie sie aussieht, weil der Mensch sündigt. Gott ist nicht nur der liebevolle Schöpfer, sondern Gott ist auch gerecht und heilig und kann Sünde nicht einfach übersehen. Und deshalb fliegt der Mensch aus dem Paradies und Gott kehrt ihm sozusagen den Rücken. Seither lebt der Mensch unter dem Urteil Gottes. Er kann sozusagen dem Anspruch Gottes nicht genügen. Jetzt ist Gott aber nicht nur gerecht und heilig und so rein, dass er Sünde nicht tolerieren kann, sondern er ist auch der liebende Vater. Und deswegen schickt er seinen Sohn, Jesus Christus, der Mensch wird und als Mensch so lebt, wie der Mensch als Ebenbild Gottes eigentlich leben sollte. So lebt, wie ein Mensch in einer Beziehung, in einer funktionierenden Liebesbeziehung zu Gott lebt, leben könnte, sollte. Und Jesus wird nicht nur einer von uns, sondern er nimmt auch unsere Sünde auf sich und stirbt an einem Kreuz. Und er lebt sozusagen das, was die Folge von Sünde ist, nämlich den Tod. Und er lebt als Mensch das, was die Folge von Sünde ist, nämlich Gottverlassenheit. Gott, der sich von ihm abwendet. Und er fragt, mein Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn Gott wendet sich von Christus ab, der am Kreuz stirbt für unsere Sünde. Aber er aufersteht am dritten Tag und durch seinen Tod, wo der Zorn Gottes sozusagen auf ihm sich entladen hat und durch sein Auferstehen geschieht zweierlei. Er bekehrt das Herz des Menschen zurück zu Gott und er richtet das Herz Gottes wieder auf den Menschen aus. Er versöhnt Gott und Mensch miteinander als Mittler zwischen beiden, so dass der Mensch jetzt wieder in einer liebevollen Beziehung zu Gott leben kann und Gott dem Menschen gnädig sein kann, weil seiner Gerechtigkeit in Christus sozusagen Genüge getan ist. So, das kann man besser machen. Aber vielleicht kennt ihr diese Version, vor allen Dingen, wenn ihr christlich aufgewachsen seid. Jetzt versuche ich das nochmal, zweite Runde. Gott schuf am Anfang die Welt und den Menschen als sein Ebenbild, als sein geliebtes Gegenüber. Und er möchte mit diesem Menschen, das sein Gegenüber ist, in einer liebevollen Beziehung leben. Der Mensch soll Gott widerspiegeln. Der Mensch ist nicht wie Gott, auch wenn diese Stühle gleich aussehen. Aber er soll das, was Gott ist, in diese Welt reinspiegeln. Die Kreativität Gottes in diese Welt reinspiegeln, sodass in diese Welt gestaltet wird, aber dabei nicht kaputt geht. Denn er spiegelt auch diese bewahrende Kraft des Schöpfers in dieser Welt wieder und die Liebe Gottes in dieser Welt wieder, sodass Menschen und Tiere und Pflanzen, was weiß ich, harmonisch miteinander umgehen können. Der Mensch hat den Auftrag, geh so mit dieser Welt um, dass hier Leben floriert, gedeiht, aufblüht. Weil Liebe immer freiwillig sein muss, weil es sonst keine Liebe ist, hat der Mensch die Freiheit, in dieser Beziehung zu leben und diesen Auftrag wahrzunehmen oder seine eigenen Wege zu gehen. Und der Mensch wählt den eigenen Weg. Er misstraut Gottes Liebe, er misstraut auch diesem Rahmen, den Gott dann gesteckt hat. Er möchte selber Gott sein. Und diese Bewegung hier, von der diese Erzählung von Adam und Eva erzählt, die macht der Mensch bis heute. Ich würde fast sagen, täglich. Das hier ist typisch Mensch. Und so kommt Sünde in die Welt. Und Sünde ist dieser Beziehungsbruch, der ausgelöst ist durch den Rückenzukehren des Menschen zu Gott. Diesen Beziehungsbruch kann der Mensch von seiner Seite nicht mehr überwinden. Und daraus entstehen all die Dinge, die diese Welt heute prägen. Der Mensch hat nicht wenig gute Dinge gemacht, aber eine vom Menschen verwaltete Welt sieht überwiegend so aus, dass wir Dinge sehen, die schwierig sind. Wir sehen Beziehungsbruch auch zwischen Menschen. Wir sehen sowas, wie es diese Woche passierte. Wir sehen Korruption, wir sehen Egoismus. Wir sehen, dass da, wo der Mensch Gott sein will, es sich für die wenigsten so richtig gut entwickelt. Wir sehen eine Welt, die irgendwie darunter leidet, selbst die Natur. So, weil Gott nun nicht nur Liebe ist, sondern auch gerecht und heilig und zornig auf das, was in dieser Welt passiert, geht er dem Menschen nach. Und zwar ziemlich hartnäckig. Schon im Garten Eden sucht er nach Adam und sagt, sag mal, Adam, wo bist du denn? Und dann bei Kain und Abel, da sagt er diesem Mörder, ich werde dich nicht alleine lassen. Ich werde dich davor bewahren, dass jetzt sinnlose Rache über dich kommt. Er geht dem Menschen, der ihm den Rücken kehrt, nach und nach. Er geht diesem Volk, das er auserwählt und dem er sich offenbart, und versucht zu zeigen, nach. Aber der Mensch macht immer wieder diese Bewegung. Gott gibt dem Menschen dann Gesetz. Hatten wir gerade, ne? Gebote. Also sagen wir mal, Gott malt ein Ideal. Wie könntet ihr als Menschen leben, um diese Ebenbildlichkeit besser in diese Welt zu spiegeln, sodass Leben gedeiht und Beziehungen funktionieren? Und der Mensch findet das auch teilweise gut und faszinierend, aber seine Bewegung ist doch immer wieder das Wegkehren, das Übertreten, das so nicht handeln wollen. Gott schickt dann, wir sind jetzt mal im Alten Testament, Propheten, sogenannte Menschen, die ziemlich hart einem Volk sagen, Leute, wir müssen anders handeln. Wir müssen den Fremdling anders behandeln. Der muss bei uns zu Hause sein können. Wir müssen damit aufhören, dass Reiche einen einfacheren Zugang zu Recht haben als Arme. Wir müssen überhaupt an dieser Schere was ändern und wir müssen aufhören mit dieser heuchlerischen Religiosität, die nachher wieder auf Menschen rumtrampelt und so weiter. Aber die Propheten waren wenig beliebt bei Menschen. Und Gott tut manchmal sogar Dinge, das ist übrigens Gott, falls ihr es manchmal sogar Dinge, dass er den Menschen laufen lässt und sagt, dann tragt halt die Konsequenzen in der Hoffnung, dass der Mensch irgendwann aufwacht und sagt, ihr könnt nicht so weitermachen und wieder anfängt, nach Gott zu suchen. Aber der Mensch dreht sich weg und dreht sich weg und dreht sich weg, sucht manchmal nach Gott, aber seine Bewegung ist oft die. Und dann wird Gott selbst Mensch, einer von uns. Und Jesus von Nazareth war ein Freak. Er war immer bei denen zu finden, bei den Menschen, die sich nun am weitesten wegglaubten von Gott oder die für die diese Trennlinie hier, diese Beziehungsstörung am stärksten schien. Jesus war bei den Armen zu finden, bei denen, die man nicht anfasst, weil man sich tödlich anstecken kann, bei den Kindern, die nichts galten, bei Frauen, die ein Leben lebten, wo man nur wegschauen wollte als religiöser Mann, bei Zöllnern, die mit den Römern kollaborierten und so weiter und so weiter. Bei denen, die am weitesten weg waren, immer diese Bewegung, sie reinzuholen. Und diese Schöpferkraft Gottes machte sich manchmal deutlich, indem Menschen, die ihm begegneten, aufgerichtet wurden, sogar körperlich gesund wurden. Da, wo Jesus war, da spiegelte sich etwas von der Göttlichkeit in diese Welt und tat den Menschen gut. Aber dann stirbt dieser Jesus von Nazareth an einem Kreuz, und zwar am Zorn des Menschen. Und er identifiziert sich so sehr mit dem Menschsein, dass er diesen Weg, den der Mensch geht, ganz bis zum Ende geht, nämlich zum Sterben. Und er identifiziert sich so sehr mit dem Menschsein, dass er das, was der Mensch in seinen dunkelsten Stunden erlebt, manchmal erlebt, nämlich Gottverlassenheit, selbst erlebt. Obwohl Gott sich nie abgewandt hat, fragt der Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am dritten Tag allerdings holt der liebende Vater, der Schöpfer des Lebens, Jesus von Nazareth zurück ins Leben. Und durch das Leben dieses Mannes und sein Sterben und sein Auferstehen ist diese Beziehungsstörung und all die Konsequenzen von Gott her überwunden. Und der Mensch kann sich wieder Gott zuwenden. Paulus sagt es so: Jesus Christus versöhnte den Menschen mit Gott. Er sagt es anders. Er sagte, Gott versöhnte in Christus den Menschen mit Gott. Jesus versöhnte nicht Gott und den Menschen. Jesus versöhnte den Menschen mit Gott. Und seither ist eine Beziehung, in der diese Beziehungsstörung nicht mehr die Rolle spielt, möglich. So. Ich stelle die mal hier rüber. Das in etwa ist das, was Paulus im Römerbrief bisher gesagt hat. So, sehr plastisch jetzt vielleicht und natürlich verkürzt. Das ist die Nachricht, von der er sagt, die muss jeder hören. Die muss eigentlich jeder hören. Das könnte unsere Welt heilen. Das wird unsere Welt heilen. Luther hat es so gesagt, was ich jetzt hier bildlich gesagt habe: Gott rechtfertigt den Sünder. Also er zerbricht diese Störung, von seiner Seite zerbricht Gott diese Störung und erklärt die Wirkungen der Störung, obwohl die da sind, erklärt er sie einfach für nicht gültig. Nicht gültig. Er rechtfertigt den Sünder einfach, obwohl er einer ist. Da kann der Mensch nichts für, da kann er nichts gegen. Er bekommt Gnade und Leben einfach zugesprochen. Beziehung zu Gott geschenkt. So, aber hier ist die Story nicht zu Ende und deswegen ist der Römerbrief nicht zu Ende. Denn aus diesem Evangelium entsteht eine Frage und da habe ich sie angedeutet, die ist eigentlich noch aus dem Kapitel vorher, aus dem sechsten Kapitel in 6, Vers 15. Diese Frage hat man Paulus vorgeworfen, man hat ihn deswegen ein bisschen in die Ketzerecke geschickt. Diese Frage hat man Jesus schon vorgeworfen auf andere Weise. Paulus, predigst du damit hier nicht eigentlich das Ende jeden guten Anspruchs? Das Ende der Hoffnung auf eine wirklich bessere Welt, wenn Sünder Sünder bleiben, aber einfach gerecht erklärt werden. Ist das nicht Kapitulation vor dem Niedergang der Menschheit? Ist das nicht Legitimation der Gesetzlosigkeit? Schön, der Mensch wird nicht für sein Tun verurteilt, wunderbar. Aber, so fragt eben dieser 15. Vers, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Warum versuchen Sie sich zu ändern, wenn Gott so ein Netter ist und er den Sünder rechtfertigt? Das ist die Frage. Und die ist eigentlich der Ausgang, warum Paulus jetzt über Veränderung spricht. Und jetzt entfaltet er einen Gedanken und da habe ich wieder gedacht, ach, Er ist manchmal kompliziert. Er entfaltet einen Gedanken und der spielt sich, glaube ich, noch in diesem Zustand ab. Der Mensch, der Gott den Rücken kehrt. Und dieser Gedanke guckt jetzt diesen Beziehungsbruch hier nochmal ein bisschen von einer anderen Seite an. Also bei Paulus hat man das gar nicht, man guckt immer von verschiedenen Seiten auf das Gleiche und muss versuchen, das so nach und nach zusammenzudenken. Er sagt so, ich weiß, jetzt ist es gerade ein bisschen komplex. Er sagt, das ist wie mit so einem Sklaven. Das war übrigens im letzten Kapitel. Ich weiß nicht, ob Lisa darüber gepredigt hat. Ich habe mir das noch nicht angehört. Mache ich jetzt auch nur kurz. Er sagt, das ist wie mit dem Sklaven, das hier. Dieser Bruch hier führt diesen Menschen in Sklaverei und der muss praktisch freigekauft werden. Ja? Könntest du hier noch einen dritten Stuhl hinstellen, der diesen hier im Griff hat. Der muss praktisch freigekauft werden. Oder, sagt er, das ist wie mit einer verheirateten Frau. Das ist jetzt im siebten Kapitel. Die einen anderen nicht heiraten kann, ohne Ehebruch zu begehen. Außer ihr Mann stirbt. Dann kann sie es. Dann ist dieselbe Handlung plötzlich kein Ehebruch mehr. Mit dem ersten Bild meint er die Sünde, also dieser Beziehungsbruch hier, der bindet den Menschen an sich. Dieser Bruch wird sozusagen zu so einer Art Macht, die zwingt dem Menschen seine Gesetzmäßigkeit auf. So, er hat das gewollt, aber jetzt kann er da nicht mehr alleine raus. Wie bei der Suchtproblematik. Also er sagt damit im Grunde, wir können uns nicht ändern. Also im Wesentlichen können wir uns nicht zu guten Menschen machen. So. Aber wenn Gottes Gnade den Menschen da rauskauft, ja, so, dann ist er jetzt frei, anders zu handeln. Das wäre so ein Gedanke dahinter. Dann ist diese Macht gebrochen. Oder, und jetzt springt er ein bisschen gedanklich, bei dem zweiten Bild, Da sagt er, das ist so wie bei einer Frau, die ihre Ehe nicht verlassen kann, solange der Typ lebt. Es ist ein komisches Beispiel, weiß ich. Es hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass damals tatsächlich das ein Missverhältnis war. Also die Frau war Besitz des Mannes. So, das ist der kulturelle Hintergrund. Dann wird es vielleicht ein bisschen einleuchtend, das Beispiel, wenn man das im Hinterkopf denkt. Aber wenn der Mann stirbt, jetzt mal, das klingt so, als ob die Frau darauf hofft, ja, aber ist ja egal, dann ist sie frei. Dann ist sie frei und kann einem anderen wieder gehören. So, dieses Bild meint jetzt aber nicht, wie das hier, die Bindung an die Sünde, ja, der Ehemann ist quasi die Sünde, sondern da spricht er vom Gesetz. So, Gottes Gnade macht den Menschen frei von dem Anspruch, der mich verurteilt, weil ich ihm nicht gerecht werde. So, was man sich merken kann, Paulus versteht das hier, was hier passiert, in der Versöhnung durch Christus, er versteht das als einen Herrschaftswechsel. Gnade ist Herrschaftswechsel. So, jetzt stellt er aber dann selbst die Frage, also ihr seht die Kompliziertheit, ja? Er stellt dann selbst die Frage, ja, okay, aber heißt das dann, dass Gesetz dann im Grunde Sünde ist, ja? Wenn ich davon befreit werden muss, ja, die Ehefrau ist hier endlich vom Gesetz los, ja? Ist dann das Gesetz Sünde, so sagt er, also was Schlechtes? Ist das Gesetz und das spielen die miteinander hier, gehören die zusammen? Und dann sagt er, nein. Ich habe aber gedacht, naja, was du sagst, ist jein. Ja, weil er sagt, nein, natürlich nicht, aber irgendwie ist der Anspruch das Gute, aber er macht keine besseren Menschen aus uns. Und er versteigt sich sozusagen zu der Aussage, zu diesen beiden Aussagen hier, was zwei ganz krasse Aussagen sind, vor allen Dingen im Mund eines jüdischen Menschen, für den das mosaische Gesetz heilig und gut ist. Ja, das Großartigste, was diese Religion hat. Es ist schon fast unglaublich, was er da über das Gesetz sagt. Er sagt, in gewisser Weise spielt das Gesetz aus Versehen sozusagen der Sünde noch in die Hände. Ja, das Gesetz macht diesen Beziehungsbruch hier noch größer. Der Anspruch macht den Beziehungsbruch noch größer. Und zwar so, und jetzt könnt ihr mal nachdenken, ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, stimmt das, kann ich das so, kannst du mal überlegen, ob du das aus deiner Erfahrung kennst. Immer noch die Frage im Hinterkopf, wie werden wir zu anderen Menschen? Ne? Er sagt erstens, das Gesetz, also die Forderung, auch wenn es eine gute ist, sei so und so, das erst reizt mich, sie nicht zu erfüllen, zu rebellieren. Das Verbot reizt zur Übertretung, sagt er. Also, esst nicht von diesem Baum. Welchem Baum? So ungefähr. Ja, oder die Sünde missbraucht sozusagen den eigentlich guten Anspruch, um mich dazu zu bringen, ihm gerade nicht zu folgen. Würde ich ihn nicht kennen, wäre es vielleicht anders. So, diesen Gedanken entwickelt er da. Man kann wirklich mal fragen, stimmt das? Sehe ich das so? Also lass die Finger von dem Typen deiner Freundin und erst dann fragst du, wen meinst du? Hans-Dieter? Oder? Also so, es bringt mich erst auf die Idee. So ein bisschen so, dieser Gedanke. Und da tut der Anspruch keinen guten Dienst irgendwie. Ist Paulus Gedanke, nicht meiner. Meiner nur, ja, ein bisschen vielleicht. Da habe ich mich ein bisschen gefragt. Und dann das Zweite. Und dann benutzt die Sünde, ja, das Gesetz, um mich zu verurteilen. Also die fällt mir dann plötzlich in den Rücken. Weil ich dem nicht entspreche, dem Anspruch, wendet sich der plötzlich gegen mich und gibt sozusagen dann dieser Sünde hier noch so richtig Macht. Ja? Macht, mich fertig zu machen. Mich vom Leben abzuschneiden, mir den Tod zu bringen, mich zu verurteilen, weil ich jetzt diesem Anspruch nicht gerecht werde und mich das runterdrückt. Und manche Menschen sind ja gut da drin, sich selber fertig zu machen. Da muss gar keiner nachhelfen. So. Der Anspruch ist eigentlich gut. Ich mag sogar in gewisser Weise Ansprüche. Also das Wort Gesetz mag ich auch nicht so, aber Ansprüche, es gibt in mir den, der ein besserer Mensch werden will und der das auch ein Stückchen aus eigener Kraft können will. Also jeder Sportler, der trainiert, weiß, dass ein Anspruch, da will ich hin, dass das sehr motivierend sein kann und einen weit bringt. So, also ein Ideal, ein Ziel, das kann Kräfte freisetzen. So. Paulus sagt, jetzt nicht auf den Sport bezogen, ne? Aber letztlich werde ich das fertig machen. Letztlich werde ich das fertig machen. Der Anspruch Gottes oder dein eigener an dich oder der Anspruch der Gesellschaft an dich oder wem auch immer an dich, das Gesetz hat nicht die Kraft, einen anderen Menschen aus dir zu machen. Es mag so gut sein, wie es will. Es ist nur, und jetzt komme ich wieder zum Ende, es ist nur eine extrinsische Motivation, eine von außen kommende. Es arbeitet mit Anreizen von außen. Also wenn man in unsere Welt guckt, was ist das so? Mehr Lohn wäre der einfachste extrinsische Motivator eines Arbeitgebers für seinen Mitarbeiter. Ne? Ich zahle dir mehr, dann arbeitest du besser. So, das klappt vielleicht manchmal auch, weiß ich nicht. Oder die Aussicht auf Lob ist eine extrinsische Motivation. Ich tue was, weil ich denke, danach werde ich gelobt. Gestern habe ich beim Rumquälen mit dieser Predigt so diese Schokolädchen ausgepackt. Manche haben da so Zettelchen drum gewickelt, haben mir ein paar Leute letztens geschenkt und da standen nette Dinge über mich drin. Ja, da habe ich alle 5 Minuten mal so eins gelesen, um mich... Ja, so. Also ja, die Aussicht auf Lob kann dich motivieren, so zu sagen, na komm, bleib dran an diesem Ding hier. Oder die Aussicht auf Erfolg natürlich. Also im Endspiel eines Turniers bringst du mehr Leistung als im Spiel um den 3. Platz, weil die Aussicht auf Erfolg ist da halt leider schon relativ klein. So. Oder dann ein Freundschaftsspiel erst recht. Die Androhung von Strafe natürlich auch, das ist auch eine extrinsische Motivation, nur eine negative. Also tu das. Ich sage mal, als Schweizer in der Schweiz halte ich mich wesentlich genauer an die Geschwindigkeitsbegrenzung als hier, einfach weil es so verdammt viel mehr wehtut, wenn du geblitzt wirst. Funktioniert. Also extrinsische Motivation kann natürlich dein Verhalten verändern. Tu das, weil es sich lohnt, oder tu es nicht, weil es sonst echt wehtut. Verhaltenänderung ist wahrscheinlich noch abhängig von der Größe der Belohnung oder der Strafe. Aber diese Dinge machen nicht zu einem besseren Menschen. Denn etwas, und jetzt komme ich gleich zu dem eigentlichen Text und dann bin ich fertig. Denn etwas, sagt Paulus, etwas in mir kann nicht, selbst wenn ich will und weiß, dass es gut ist. Es ist wie bei einer Sucht. Und das kommt zum Ausdruck in diesen Versen 14 bis 25, die ich gleich vorlese. Man fragt sich seit Jahrhunderten, wenn man diese Verse liest, ob Paulus eigentlich, wenn er diese Verse gleich sagt, von einem Menschen in diesem Zustand spricht, also ein mit Gott nicht versöhnter Mensch, ja, der aus eigener Kraft versucht, ein anderer Mensch zu werden, ob er davon spricht, oder ob er von einem Menschen redet, der mit Gott versöhnt ist, die Gnade Gottes kennt, in einer Beziehung mit ihm lebt, so, und dennoch merkt, dass Veränderung so verdammt schwer ist. Man fragt sich tatsächlich, von welcher Art sprichst du, Paulus? Die meisten Theologen heute sagen Ersteres. Denn Paulus hat ja die ganze Zeit schon angedeutet zu erklären, hey, also wenn hier ein Herrschaftswechsel entstanden ist, dann kann der Mensch, dann kann er. Das wird er doch dauernd sagen. Also dann kann er nicht hier plötzlich wieder sagen, kann er nicht. Luther hat gesagt, nee, er spricht von diesem Zustand. Denn Luther hat sehr betont, der von Gott versöhnte Mensch ist immer noch ein Sünder. So. Und Paulus spricht in der Ich-Form. Ja, also er redet nicht von irgendwem, sondern von sich. Ist das nur eine rhetorische Figur und er redet eigentlich von seinem früheren Ich oder dem Menschen als Ich, der eben in diesem Zustand ist, oder redet er von sich heute? Und das bleibt tatsächlich offen. Ich habe gedacht, vielleicht passt es zu einer wirren Predigt, wenn man das auch offen lässt. Du kannst es mal hören, wie du es hören willst. Es passt auch, dass das Kapitel und damit auch meine Predigt fragend endet. Nicht mit der Antwort. Und im Dilemma endet. In diesem Dilemma, ich will, aber ich kann nicht. Und dass sich trotzdem schon eine befreiende Antwort in den Raum geschlichen hat. Und da geht es in Kapitel 8 drum. Und das würde man mit diesen beiden Stühlen, diese befreiende Antwort, so darstellen. Darum geht es nächstes Mal. Jetzt lese ich diesen Text. Und dann sage ich Amen. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden. Das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und ich heiße es gut. Und das bedeutet, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht in dem Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu einem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Hier Amen zu sagen klingt komisch, aber mache ich trotzdem. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.